Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir können auch anders. Das war der Film, mit dem Detlef Buck 1993 berühmt wurde. Eine skurrile Komödie über Ostdeutschland kurz nach der Wende. Ein Roadtrip zweier Brüder. Detlef Bucks neuer Film heißt nun Wir können nicht anders. Eigentlich sollte er ins Kino kommen, aber jetzt ist er bei Netflix zu sehen. Es ist eine schwarze Komödie mit Liebe, Eifersucht, Rache, Mord und einer durchaus blutigen Handlung. Im Zentrum Edda und Samuel, ein Paar, das in die Provinz reist und dort auf den selbsternannten Gangsterboss Hermann und die außer Rand und Band geratenen Männer von der Freiwilligen Feuerwehr trifft.
Mein Freund wurde entführt und ist jetzt in Lebensgefahr.
Sag mal, du bist doch die Edda.
Hören Sie mir nicht zu.
Das ist jetzt hier alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ja?
Lässt du mir meine Sauna ganz?
Kann ich helfen? Ja, klar, fahre ich mit.
Ein Ausschnitt aus Wir können nicht anders. Ich habe mit Detlef Buck gesprochen und ihn erstmal gefragt, Wir können auch anders ist vor 27 Jahren erschienen. Fanden Sie es jetzt mal wieder an der Zeit, mit Wir können nicht anders in die ostdeutsche Provinz zu gucken?
Das hat mich gereizt. Damals war das ja so ein Neuland und das war für mich der wilde Osten und da standen ja auch noch Sowjetsoldaten überall rum. Und jetzt haben wir diese Reise, also eine Rückkehr eines jungen Mädchens nach Hause, die in der Stadt mehr oder weniger lost war, bankrott und muss zurück, ein bisschen gedemütigt worden. Und nimmt aber einen jungen Professor mit und gerät da unter die Räder. Es ist schon auch ein Porträt. Und jetzt, 27 Jahre nach Aufbau Ost, weiß man ja, aha, hier und da ist es gelungen, aber hier und da ist aber auch ist nicht gelungen. Und es ist aber nicht nur im ostdeutschen Provinz, sondern auch in der westdeutschen, dass teilweise gehende Leere ist. Und der Dorf-Tycoon sagt einen entscheidenden Satz, da es euch egal ist, was wir hier machen, machen wir, was wir wollen. Und das ist letztendlich auch ein entscheidendes Thema in dem Film.
Nochmal zur Anlage. Es gibt schon so ein paar Vergleichbarkeiten. Also Sie haben es ja schon erwähnt, sind zwei Menschen, dieses Mal kein Bruderpaar, sondern ein Liebespaar, reist durch die Provinz. Sie stoßen zwar nicht auf Wegelagerer, aber auf so einen Gangster in Uniform. Und es entsteht dann so eine Kette von Unliebsamkeiten, denen sich das Paar ausgesetzt sieht. Wie ähnlich haben Sie die Grundstory ganz bewusst angelegt?
Nee, habe ich nicht bewusst angelegt. Das ist das Heimkehren eigentlich. Und man denkt ja immer, da verändert sich nichts, aber da ändert sich alles. Und auch die Tonalität ist schärfer geworden. Und sie denkt, sie erkennt das nicht mehr wieder, wo sie vor 5 Jahren abgehauen ist. Und das ist die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, die nach einem desolaten Weihnachtsfest, wo die Emotionen hochschlagen. Eifersucht kommt auf, insolvent, der große Dorftakun ist insolvent. Der dreht völlig am Rad und dadurch will er eigentlich mal, ich sag mal, zu früh eine Silvesterrakete starten lassen und dreht am 6. Dezember, also im Nikolaustag, völlig durch. Und das passiert ja hier und da auch ab und zu. Ich weiß, dass, ja, in der Stadt ist man dann aufgeklärt und sagt, ja, da können wir ja drüber reden oder sowas. Im Dorf, wenn die Eifersucht durchschlägt und der Betrug da ist, Sophia Tomala spielt halt die Ehefrau von dem Sascha Gerzak, der den Dorftakun spielt, dann gehen da ganz schnelle Handlungen. Ich glaube, pro Jahr werden ja 200 Frauen aus Eifersuchtsgründen umgebracht. Das ist auch eine starke Zahl, ne?
Wir können auch anders. Gab es ja auch so eine gewisse Wildwest-Mentalität. Hat sich für Sie jetzt diese gewisse Gesetzlosigkeit irgendwie auch durchgesetzt?
Naja, letztendlich ist es passiert solche Dinge schon mal. Klar, ich meine, ich greife nicht zu verstärkten Mitteln, weil sonst wird nichts deutlicher. Weißt du, weil sonst ist es ja boring. Es ist einfach. Aber ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber die grundsätzliche Anlage, die da zustande kommt, von der habe ich schon gehört, dass Leute wirklich plötzlich, eben weil sie privat insolvent sind und den Betrug haben, dass sie dann eben alles kurz und klein schlagen. Diese Wut, das ist ja auch eine Wut, die da hochkommt. Und die hören wir ja immer. Ich will dann jetzt nicht mit der AfD und sonst was ankommen, weil es mir dann auch zu einfach ist, sondern das ist ja viel untergründiger. Ich will das nicht so profan machen, sondern woher kommt diese Frustration, sage ich mal, die sich dann entlädt in einer Gewalt? Und das ist schon ein Thema, finde ich.
Diese Frustration, die zeigt sich auch so in anderen Szenen, auch in den Bildern. Es herrscht so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Die Jugendlichen, die sie zeigen, wirken ja ziemlich grob und verroht. Ist schon fast so ein bisschen an der Grenze zur Groteske. War das für Sie in dem Fall das adäquate Mittel der Wahl?
Ja, ich bin, sagen wir mal, ich bin ein großer Bewunderer der Coen-Brüder. Und wenn die Fargo machen oder Fargo selbst, die Serie, hat eine ähnliche Tonalität. Das ist ja auch alles verroht. Und Deutschland ist oft so in filmischen Mitteln zu, ich nenne das jetzt mal, zu kleinkariert. Und es ist ein Film. Und ein Film will etwas ausdrücken und dadurch greift er zu expressiveren Mitteln, um etwas auszudrücken. Sonst ist es ja eigentlich nur dokumentarisch. Und das kann ein Dokumentarfilm machen. Für mich ist es ein Spielfilm, der zu größeren Mitteln greift und der ja auch eine Sehnsucht hat. Das ist die Musik, die von Konstantin Gropper gemacht wird, ist ja völlig sehnsuchtsvoll. Denn dieses verlassene Stahlwerk, wo Peter Kurt ist, da hört man dann die Musik der glorreichen vergangenen Tage. Und ich habe auch viele Leute getroffen, die von dieser Zeit auch immer wieder reden, besonders in der ehemaligen DDR.
Also die Coens zum einen, es wird ja auch recht viel geschossen und getötet und auch das ist überzeichnet. Daher kam auch häufiger der Vergleich mit Quentin Tarantino als Inspirationsquelle auf. Würden Sie da auch mitgehen?
Ich feiere die Gewalt ja nicht, sondern die passiert und dann ist es eben so. Und das ist bei den Coen-Brüdern. Da wird das auch nicht abgefeiert. Das ist, halte ich für den falschen Vergleich, Pulp Fiction da reinzunehmen. Oder Quentin, der eben das manchmal so übertreibt, dass es dann wieder auch ja verdaulich wird. Oder jeder weiß, das ist jetzt nicht mehr Realität. Und wie gesagt, es hat eher eine... Passiert halt, ne? Wenn der eine da den Degen durch den Brust kriegt und dann lange hängt, dann sagt er, wie ist das denn passiert? Ja, ich war das nicht. Das ist eher die, das ist, hat auch eine, man nennt das den lakonischen Humor von mir aus oder so. Das ist mir dann auch vorspielt, dass andere Leute bezeichnen für mich. Ich will da was mit ausdrücken. Und wenn man da genau hinguckt, dann ist es schon eine Bestandsaufnahme. Oder wundert euch nicht, dass das passiert, was passiert. Das ist, sagt der Film aus.
Dann hat es ja auch so ein bisschen was Westernhaftes, oder?
Das habe ich ja, mit dem habe ich ja schon bei Wir können auch anders gespielt. Und dadurch, in dem Moment, wenn eine Landschaft da ist und ganz hinten sieht man ein Auto fahren durch einen tiefen, dichten Wald, wobei die Landschaft eben auch zerhackt ist durch, großen Stromtrassen und durch die neue Pipeline für Gas und was weiß ich, wo es alles für die Stadt mehr oder weniger gespeist, damit die Stadt Energie bekommt und das Land ist ein bisschen nicht idyllisch. Es ist nicht idyllisch alles. Western, klar, ich bin jemand, der sehr gerne mit solchen Dingen umspielt, obwohl Coen-Brüder, die spielen da ja auch genauso mit rum.
Der Film ist als Kinofilm angelegt gewesen. Er sollte jetzt auch Ende des Jahres ins Kino kommen. Nun kommt er beim Streamingdienst. Machen Sie sich Sorge ums Kino?
Ja, aber das mache ich mir schon länger, weil das ist natürlich dieses Angebot, was über Streamingdienst, in diesem Fall ist es Netflix, kommt. Und das finde ich ja auch alles sehr, sehr erfrischend, weil dann was aufgebrochen wird und die alten Gesetzmäßigkeiten durcheinander gebracht werden. Das finde ich immer sehr positiv. Was teilweise aber, wo ich dann eben Bedenken sehe, ist es, dass das eine bestimmte Art von mittleren oder kleinen Kinos, es eine Parallelwelt entsteht. Es gibt diese sogenannte Arthouse-Welt, die in den Festivals stattfinden. Wenn dieser Film dann einen Preis bekommt, dann kann es sein, dass er dann mit 20.000 Besuchern nach Hause geht, obwohl er in Cannes einen Preis gekriegt hat. Das sind zwei Welten, die stattfinden. Und dann hast du dann eben die Popcorn-Kino oder die Mainstream, die großen Events, die Jahrmarktfüller, die dann eben die Kinos dicht machen und dann wie Staubsauger funktionieren. Die Vielfalt im Kino ist noch da. Sie wird aber sicherlich nach dieser Krise Corona, ich hoffe, dass das die meisten überleben, aber es ist ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, wo viele eben was auf kleinen Bildschirmen gucken und nicht mehr so bereit sind, sich zu treffen im Kino. Das ist ein bisschen schade, ist es schon, aber andererseits, wie gesagt, es liegt auch in einer Möglichkeit in den Streamingdiensten, die wirklich neue Dinge probieren.
Jetzt können wir erstmal, wir können nicht anders bei Netflix sehen. Detlef Buck, vielen Dank.
Ahoi, ja, ich wünsche dir da viel Spaß.